Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Kati Kleff. Ja, und wenn du dich fragst, was Komplextraumata sind, wie sie entstehen und wie sie zu Essstörungen führen können, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du dir einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einem ganz tollen Gast, nämlich der lieben Kati Kleff. Und in diesem Interview sprechen wir über den Zusammenhang von Komplextraumata und Essstörungen. Kati selbst ist mittlerweile Traumatherapeutin, hat aber auch eine eigene Geschichte mit dem Thema Essstörung und deswegen ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und ich freue mich gleich, dir das vorspielen zu dürfen. Und apropos Traumata, Kindheit und Essstörung, zu diesem Thema halte ich auch am 29.11. um 20 Uhr wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist, wenn du vielleicht auch live dabei bist. Es ist ein Live-Webinar, in dem ich auch live auf eure Fragen eingehe. Deswegen freue ich mich da immer sehr, wenn wir miteinander in den Austausch gehen. Falls du aber um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem super gerne anmelden, denn du bekommst durch die Anmeldung dann auch immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Genau, und dann habe ich noch mehr gute News. Und zwar habe ich mir was Neues überlegt für die Instagram-Story. Nämlich die Daily Shine Wunderwoche und die dient dazu, gemeinsam zu manifestieren und unser Unterbewusstsein auf die Fülle, auf Selbstliebe und die Erreichung unserer Ziele zu programmieren. Ja, ich habe es schon oft gesagt, wir denken ziemlich viele, ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag und der größte Teil davon ist leider negativ. Und deshalb möchte ich super gerne mit euch gemeinsam die Story nutzen, die Daily Shine Wunderwoche, um euer Unterbewusstsein auf positive Gedanken zu programmieren. Und deswegen bekommst du jeden Tag 2 Affirmationen von mir geschenkt. Eine zum Aufwachen und eine zum Einschlafen. Und das aus dem Hintergrund, dass wir nach dem Aufwachen uns noch in einem Alpha-Zustand befinden. Und in diesem entspannten Zustand ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich für positive Gedanken. Und deshalb erhältst du die erste positive Affirmation immer bereits früh am Morgen. Also anstatt morgens direkt die E-Mails zu checken oder auf Social Media dich zu vergleichen, schau doch super gerne in meiner Story vorbei. Und dann wiederhole diese morgendliche Affirmation mindestens 5-mal über den Tag hinweg. Und die nächste Affirmation, die erhältst du dann am Abend. Ja, anstatt dann eben beim Einschlafen vielleicht darüber nachzudenken, was du heute alles nicht geschafft hast, wer dich geärgert hat oder was du falsch gemacht hast, nimm die positive Affirmation mit ins Bett und wiederhole sie gedanklich so lang, bis du einschläfst. Das wird nicht nur deinen Schlaf verbessern, sondern dich morgens auch ja, viel energiegeladener aufwachen lassen und positiver in den Tag starten lassen. Und zusätzlich zu diesen 2 Affirmationen erhältst du auch immer noch einen kleinen Denkanstoß von mir und eine Frage zur Selbstreflexion. Also du kannst meine Story also weiterhin als dein tägliches mentales Fitnessstudio nutzen, indem du ein positives Mindset trainierst und ja dein Unterbewusstsein sozusagen umprogrammierst, um dich auf das Positive im Leben zu konzentrieren und motiviert zu bleiben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du vorbeischaust. Probier es doch einfach mal eine Woche aus. Das ist ja die Wunderwoche und ich bin mir ganz sicher, dass du schon nach einer Woche den Unterschied merken wirst. Du kannst dir übrigens auch dich benachrichtigen lassen bei Instagram, wenn eine neue Story erscheint. Dafür gibt es neben meinem Profilnamen so eine kleine Glocke, die du aktivieren kannst. Und dann sendet dir Instagram sozusagen jeden Tag einen kleinen Reminder, dass du ins mentale Fitnessstudio trainieren gehen solltest. Genau, also ich bin total gespannt, was du sagst. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Auf Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching. Den Link dafür findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ja, jetzt würde ich sagen, habe ich genug gequatscht hier im Intro und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Kathi und sage wie immer, liebe Kathi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Hallo liebe Julia, das mache ich von Herzen gern. Mein Name ist Kathi Kleff. Ich lebe im Süden Deutschlands, im schönen Fünfseenland in Oberbayern und ich bin wie du Podcasterin. Ich bin Autorin, ich coache Menschen durch die traumasensible Brille. Ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Das sind so mal die, ich würde mal sagen, so die Big Five, die meinen Lebensunterhalt bestreiten, wobei sich in den letzten Jahren viele Veränderungen ergeben haben. Also alles, was so sich rund um die Medienwelt rankt, wird immer weniger und alles, was die Unterstützung von Menschen, die eine ähnliche Geschichte erlebt haben, wie ich angeht, wird immer mehr. Also ich bin auf dem Weg in meinen Purpose sozusagen und das ist doch sehr schön und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, das ist mega schön und ich habe es gerade auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich finde es auch total schön, wie wir irgendwie zueinander gefunden haben, weil ich durfte auch schon Gast sein in deinem Podcast Get Happy, den ich an der Stelle auch jedem empfehlen kann, da mal reinzuhören, verlinke das natürlich später auch. Und du hast mich zu meinem neuen Buch oder zu meinem dritten Buch interviewt, Dein inneres Kind will satt werden. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen und festgestellt, dass du da auch einige Themen hast und eben auch ein Buch rausgebracht hast, was mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst war. Und ich hatte jetzt das Glück, dein Buch auch lesen zu dürfen und dachte mir während dem Lesen einfach nur krass, dass, also das, was du erlebt hast, das kennen so viele meiner Hörer. Ne? Also es sind ja wirklich oft fast identische Geschichten, also Geschichten möchte ich vielleicht nicht sagen, aber Beweggründe, Hintergründe und auch teilweise die Verhaltensweisen und vor allem, wie wir uns selber dann für unsere Verhaltensweisen auch verurteilen und was das für einen Raum im Leben einfach auch einnimmt, das Essverhalten. Und deswegen, ja, finde ich das total schön, dass wir da zueinander gefunden haben und dass du heute auch bei mir zu Gast bist im Podcast und wir ein bisschen über deine Geschichte sprechen werden und auch über ja die Learnings vielleicht, die du daraus auch gezogen hast oder generell über deinen Weg. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo wir überhaupt anfangen, weil es ja so ein komplexes Thema ist.
Sehr komplex, ja.
Ja, du sprichst in deinem Buch darüber, dass das Essverhalten bei dir auch schon seit deiner Kindheit eigentlich, ich glaube, du hast geschrieben, im Alter von 9 oder 10, dass da schon eine große Rolle eingenommen hat. Vielleicht starten wir einfach mal da. Mhm. Vielleicht kannst du uns mitnehmen zurück in die Zeit.
Gerne. Also die Erinnerung des Gehirns ist ja immer so ein bisschen trügerisch. Deswegen muss ich tatsächlich raten, wann das Thema Essstörung, sogenannte, bei mir begonnen hat. Ich glaube, es war mit 9 oder 10, weil ich das anhand von Fotos ganz gut nachvollziehen kann, bis wann ich ein relativ zierliches Kind war. Und wann man auf Fotos optisch anfing zu bemerken, die Arme werden fülliger, das Gesicht wird fülliger, also irgendwie an Gewicht kommt was drauf. Und was mir mein ganzes Leben lang, eigentlich bis vor wenigen Jahren, überhaupt nicht klar war, ich war wie so viele andere Menschen, die uns wahrscheinlich in diesem Moment zuhören, über Jahrzehnte gefangen in dem Dilemma von Abnehmen, Zunehmen, Abnehmen, Zunehmen, mich 24 Stunden am Tag, was ja eine glasklare Essstörung auch definiert, mich wirklich 24 Stunden am Tag mit nichts anderem zu beschäftigen als mit dem Thema Essen. Und was mir lange Zeit nicht bewusst war, war die Tatsache, ich bin in einer vermeintlich ganz normalen deutschen Familie hineingeboren worden und auch groß geworden. Ich bin 73er Jahrgang und viele Dinge, die bei uns zu Hause hinter geschlossenen Türen geschahen, galten in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch gesellschaftlich als vollkommen normal. Ich wusste, dass vieles von dem, was bei uns zu Hause los war, nicht wirklich normal war. Also meine Mutter hat an schweren Depressionen gelitten. Die haben eine Menge Aufmerksamkeit gezogen von der ganzen Familie und im Grunde genommen den Alltag komplett in Beschlag genommen und auch überschattet. Da hing eine große, große Leidensgeschichte dran mit immer wieder Selbstmorddrohungen, mit Alkohol in der Familie. Ich hatte einen emotional vollkommen überforderten und sehr unterkühlten Vater. Also zusammengefasst, ich bin nicht gerade aufgewachsen in einem sicheren, liebevollen Umfeld, wo es einen Landeplatz gegeben hätte für meine Emotionen, die natürlich sehr angstbeladen waren, weil aufgrund der psychischen Erkrankung meiner Mutter es zu wirklich hochdramatischen Situationen immer wieder kam. Und weil unser Organismus schlau ist und Lösungen findet für widrigste und belastendste Umstände, hat auch meiner irgendwann eine Lösung gefunden, und das war das Essen. Das heißt, ich habe irgendwann als Kind angefangen zu essen, weil Essen mich beruhigt hat, weil Essen mich getröstet hat und weil ich in Essen eine Form von Sicherheit gefunden habe. Also sprich, eine Lösung für den Moment, die sehr hilfreich war, aber natürlich auf Dauer eher das Gegenteil bewirkte, weil, und das ist auch etwas, was jeder kennt, der mit Essthematiken zu tun hat, mit der Erleichterung durch das Essen die Scham gleich praktisch mit Hand in Hand um die Ecke kam, denn ich fing natürlich an, mich zu verändern. Ich wurde pummeliger, ich wurde dicker, ich wurde schon mit 11 zu den ersten Ernährungsberatern geschleppt und dann schnappte die Falle im Grunde genommen zu. Und ab da begann der Kreislauf seinen traurigen Weg und habe mich die letzten 35 Jahre, würde ich mal sagen, beschäftigt.
Ja, und damit bist du wirklich auch nicht alleine
Nee.
mit der Geschichte. Und eben auch, weil du im Buch, in diesem Kapitel auch schreibst, genau das, was du gerade gesagt hast, dass Essen Trost bedeutet hat, Sicherheit bedeutet hat. Und da habe ich mich auch gleich die Frage notiert, na, wann ist dir das bewusst geworden? Weil das war dir damals natürlich nicht bewusst. Und das ist ja auch das, das, wofür ich eigentlich auch meine Arbeit mache, um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es eben nicht an Willenskraft oder Disziplin mangelt, sondern dass da ganz andere Mechanismen dahinter stehen, warum wir Dinge tun und wie du es auch gerade schon schön gesagt hast, dass auch jedes Verhalten irgendwo eine positive Absicht natürlich hat und in den Momenten damals auch wirklich überlebenswichtig für dich waren, jetzt in dem Fall oder für uns waren, wenn wir solche Strategien, uns aneignen, dann tun wir das ja nicht umsonst in solchen Momenten. Und was ich jetzt auch spannend fand, was du gerade noch erwähnt hast, weil das habe ich eben auch gelesen, dass deine Eltern, also du hast ja auch beschrieben, dass auch das äußere Erscheinungsbild deinen Eltern sehr wichtig war und dass du dann auch zu einer Ernährungsberaterin musstest, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und da auch deine Erfolge gefeiert hast und dann aber genauso, ne, genauso viel, wie du abgenommen hast, mindestens dann auch wieder zugenommen hast, das dann natürlich wieder mit Scham behaftet war. Und das ist auch etwas, was so viele Menschen kennen, einfach, dass der Druck von außen dann noch zusätzlich dazukommt, ne? Weil man hat ja, also das eine hat ja mit dem anderen, du hast ja gerade schon erzählt, in welchen Verhältnissen du aufgewachsen bist. Und das hat dich ja zum Essen geführt und das andere ist ja dann nochmal ein Zusatz, eine zusätzliche Belastung, dass du dann für dein Essverhalten, für deine Strategie, die du erlernt hast, nochmal doppelt bestraft wurdest in dem Sinne, ohne dass das für deine Eltern wahrscheinlich eine bewusste Bestrafung war. Aber für dich hat sich das wahrscheinlich genauso angefühlt, oder?
Ja, und es kam natürlich die nächste Konditionierung damit um die Ecke, ne? Also nämlich zu lernen, wenn ich abgenommen habe, dann haben sich alle gefreut und waren alle stolz auf mich und haben gesagt, schau mal, wie toll du aus, toll, wie du abgenommen hast. Und aber die Ursache des Problems war ja nicht gelöst. Also Essen ist ja eine der, würde ich mal sagen, Top 5 Kompensationsstrategien bei Menschen, die mit großen seelischen Problemen oder wie jetzt in meinem Fall, und ich befürchte, dass das ein paar mehr Menschen betrifft, besonders in unserem Land, die von den Folgen von sogenanntem Komplextrauma betroffen waren. Also sprich Komplextrauma. Vermeintlich kleine Ereignisse in der Kindheit, die wir als normal erachtet haben, wo man aber heute mit dem Stand der Wissenschaft der Psychotraumatologie weiß, dass das zu schweren Folgen führen kann in unserem Gehirn und auch in unserem autonomen Nervensystem. Und Essen war eine meiner Top-Kompensationsstrategien und dadurch, dass ja die Sicherheit bei uns zu Hause immer noch nicht hergestellt war, war ja das Problem in der Ursache, in der Wurzel nicht gelöst. Das heißt, ich nahm ab, alle waren glücklich, mein Selbstwert stieg. Ich fühlte mich wieder liebenswert und dachte, jetzt stimmt alles mit mir. Wenn ich dünn bin, dann stimmt alles mit mir. Aber ich fing natürlich, da konntest du die Uhr nachstellen, ich fing natürlich nach ein paar Monaten wieder von vorne an und habe wieder angefangen zu futtern. Und dann habe ich 12 Kilo abgenommen, 14 Kilo zugenommen, 15 Kilo abgenommen, 17 Kilo zugenommen. Und so ging das hin und her. Und immer, wenn ich wieder zunahm, und das meinte ich mit, dann schnappte die Falle zu, da waren alle traurig und enttäuscht und verstanden die Welt nicht mehr. Und also ging es wieder zum Ernährungsberater. Und ich musste mit 14, ich glaube mit 14 oder 15, habe ich schon 10 Tage gefastet, was ich Wahnsinn heute finde aus der Sicht. Also ich weiß nicht, ob das üblich ist, dass man Kinder im Wachstum, und man ist ja mit 14, 15 noch im Wachstum, dass man die einfach mal 10 Tage lang auf Null-Diät setzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich das alles ärztlich betreut, aber dennoch natürlich eine sehr martialische Methode. Und so manifestierte sich das über viele, viele Jahre und blieb mir dann auch mein Leben lang erhalten. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum, als ich von deinem Buch hörte und nur den Titel las und dachte, oh, endlich hat es jemand kapiert. Endlich hat es jemand kapiert. Es gibt tolle Ernährungsleitlinien, finde ich, was so Thema Blutzucker angeht und so. Man kann sich mit allem beschäftigen, aber wenn die Ursache eine emotionale ist, dann ist es nach meiner Erfahrung völlig egal, wie wir uns bemühen und ob wir nur vegan essen oder nur Gemüse oder nur Paleo, früher oder später. Entweder sucht sich der Körper eine andere Kompensationsstrategie. Oder das Ding kommt wieder um die Ecke. Und aus diesem Hamsterrad oder aus diesem Karussell auszusteigen ist, das weißt du ja aus deiner Arbeit auch, einfach ein sehr komplexer Prozess.
Ja, definitiv. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man darüber spricht und überhaupt
Absolut.
den Raum ermöglicht, darüber mal auf eine andere Art und Weise eben auch nachzudenken, ne? Weil die meisten sind ja eben in dieser Diätspirale gefangen und das, was du erlebt hast als Kind oder auch noch im späteren Leben, dieses ständige Auf und Ab und was damit einhergeht, diese ständigen, ne, das ist ja für den Selbstwert total schädlich, ne, weil man hat einen Erfolg und dann versagt man vermeintlich wieder und das, also das hilft ja dem emotionalen Essen auch nicht, sondern das stärkt oder verstärkt das emotionale Essen ja nur noch mehr und der Teufelskreis, der wird immer intensiver. Ich mal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch unsere Geschichten teilen oder eben diese Ansätze teilen. Und würde da auch gerne nochmal einsteigen, weil ich das auch mit dem Thema Trauma, da gehe ich ja auch in meinem Buch drauf ein, auch so wichtig finde, auch da hingehend zu sensibilisieren, was ist überhaupt ein Trauma, wie entsteht das? Weil ich weiß auch aus deiner Geschichte, dass du eben auch lange, eben hast du auch eingangs schon gesagt, ne, das war mir ja überhaupt nicht bewusst. Ich bin ja in einer ganz normalen deutschen Familie aufgewachsen. Magst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, dass wir das so ein bisschen greifbar machen können? Was ist ein Komplextrauma? Was ist ein Entwicklungstrauma? Wie entsteht das? Welche Auswirkungen hat das auch?
Ja, also Komplextrauma ist, wie der Begriff schon sagt, also es ist sehr, sehr vielschichtig. Es kann, ich sage jetzt mal, als Folge dessen auftreten, dass wir als Kinder zum Beispiel emotional vernachlässigt wurden. Also wir brauchen als Kinder unbedingt einen Landeplatz für unsere Gefühle und für unsere Emotionen, weil wir uns in diesen hohen Erregungszuständen wie Angst oder Wut oder wir haben vielleicht Bauchschmerzen und schreien nach der Mutter oder wir sind traurig oder einfach verzweifelt. Wir sind nicht in der Lage, uns mit all den Körperempfindungen, die mit einer Emotion kommen, denn eine Emotion ist ja nicht nur etwas, was wir nicht greifen können, sondern eine Emotion kommt mit Körper, mit Body Sensations, mit Körperempfindungen daher. Und wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu beruhigen, uns selbst zu regulieren. Unser eigenes autonomes Nervensystem, das in einem hohen Zustand an Übererregung ist, wir können das als Kinder, als kleine Kinder, als Babys sowieso dreimal nicht. Wir können unser autonomes Nervensystem selber nicht beruhigen. Also nicht zurückholen in diesen grünen Bereich. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Menschen, und zwar immer, wenn es geht, irgendwie, der uns in diesen sehr dysregulierten Zuständen hält und beruhigt und uns in den Arm nimmt und streichelt und irgendetwas, wo wir andocken können. Und leider ist es so, dass, und das ist wahrscheinlich so das populärste Beispiel, wo auch jetzt vermutlich einige Mütter oder Väter, die uns zuhören, kurz mal tief durchschnaufen dürfen und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da kurz mal Ratlosigkeit ist und auch ein tiefes Schlucken, so der Klassiker, Kinder schreien zu lassen, was sehr populär war, viele, viele, viele Jahre. Und leider auch heute noch, wie mir immer mal wieder zugetragen wird, in den Köpfen der Menschen ist, dass das Kind schlafen lernen muss und es geht nur, wenn man es schreien lässt. Und für alle Zeiten, das ist großer Unfug. Und die Psychotraumatologie weiß das mittlerweile, weil die Erregung, in der Körper von so kleinen Menschen von, keine Ahnung, 4 oder 6 oder 8 Wochen ist, führt dazu, dass wir dissoziieren, dass wir abspalten. Die Erregung im Organismus ist einfach zu hoch und irgendwann schaltet der Organismus das Licht aus und dann fallen wir in den sogenannten neuronalen Shutdown. Und das sind Zustände, in denen wir nicht alleine sein sollten als Kinder.
Ja, definitiv.
Ja, und das war so jetzt mal so als einfachstes Beispiel, weil es viele Menschen betrifft. Einfach bis vor wenigen Jahren war das populär. Es wurden Bücher darüber geschrieben.
Ja.
Und genau, also das wäre ein Beispiel. Emotionale Vernachlässigung gehört dazu. Auch Abwertung, viel kritisiert zu werden als Kind. Es reicht nie. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist mit deinen Klienten, aber also bei mir hat es nicht gereicht, diesen in mir tief verankerten Glaubenssatz. Mein Vater war ein Mensch mit einer, würde ich mal sagen, ziemlich stark narzisstischen Persönlichkeitsstruktur und es hat nie gereicht, was wir Kinder machen. Nie. Also auch wenn wir den ersten Platz gewonnen haben, es hätte immer noch ein bisschen besser sein können. Und daraus entstehen innere Überzeugungen, die in unserem Unterbewusstsein so tief abgelegt sind. Mir persönlich hat es nie geholfen, mir einfach immer wieder einzureden, ich sei genug, weil in meinem Inneren eine ganz andere Überzeugung herrschte. Also sprich, auch viel Entwertung zu erfahren, viel kritisiert zu werden, das Gefühl zu bekommen, nicht genug zu sein, kann zu späteren Traumafolgen führen. Entwicklungstrauma kann eintreten, wenn irgendetwas uns in unserer Entwicklung stört. Also dazu gehört natürlich, klar, körperliche Gewalt, aber auch verbale Gewalt oder emotionale Gewalt. Oder vielleicht ein Elternteil, der eine schwere psychische Krankheit hat, das heißt, der sehr viel Aufmerksamkeit aus der Familie in Anspruch nimmt. Oder ein Geschwisterchen, das vielleicht physisch irgendeine schwere Krankheit hat. Das heißt, die Eltern sind sehr damit beschäftigt, sich mit dem einen Kind zu beschäftigen und das andere fällt so ein bisschen hinten runter mit 3 oder 4. Es ist unglaublich vielschichtig und sich damit mal zu beschäftigen und die Linse dafür zu öffnen, weil wenn der Begriff Trauma fällt, dann, es ändert sich jetzt gerade ein bisschen, aber ich nehme es immer noch wahr, wenn der Begriff Trauma fällt, dann geht bei vielen sofort da gehen die Schotten runter. Und es ist so, ja, aber ich bin ja nicht traumatisiert, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich wünsche das jedem, und es ist sicherlich auch nicht jeder Mensch traumatisiert, aber ich finde, wenn man irgendwann im Laufe seines Lebens feststellt, dass man immer wieder an denselben Themen vorbeikommt, dass man immer wieder an demselben Punkt landet und der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist, wie jetzt auch zum Beispiel beim Thema Essen, dann lohnt es sich so sehr, und ich mag das so auch ermutigen, sich zu trauen, da mal hinzuschauen und sich zumindest mal ansatzweise mit dem Thema Komplextrauma zu beschäftigen, weil nach meiner Erfahrung liegen da einfach sehr viele Puzzleteile, die einigen oder vielen Menschen fehlen.
Ja, definitiv. Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, wenn man diese innere Überzeugung hat, nie genug zu sein, dann hilft es einem auch nicht zu sagen, ich bin genug, sondern das muss man ja irgendwo erfahren. Und also aus meiner Erfahrung, also aus meiner persönlichen Erfahrung und aber auch der Erfahrung mit vielen Menschen, ist das, was eigentlich dazu führt, dass wir irgendwann mal von diesem, okay, ich habe kapiert, das ist eine falsche Überzeugung, das ist eigentlich nur ein Glaubenssatz, ne? So dieses rationale Verständnis dafür zu haben, auch ins Fühlen zu kommen, das wirklich zu spüren, dass das eigentlich immer nur oder was heißt nur, will ich nicht sagen, aber dass ein guter Weg dorthin ist, wenn wir Verständnis für uns selber entwickeln, Mitgefühl für uns selber entwickeln. Und das tun wir halt in dem Sinne, wenn wir uns damit beschäftigen, was uns eigentlich widerfahren ist und was das in dem Moment damals eben mit uns gemacht hat und eben auch dieses
Genau.
Verständnis, warum wir dann bestimmte Strategien gefahren sind über Jahre, weil wir es einfach in dem Moment gebraucht haben. Also über dieses Verständnis und Mitgefühl habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, sind diese tiefen Überzeugungen einfachsten in Anführungsstrichen aufzulösen oder am effektivsten vielleicht. Vielleicht
Ja,
mir da
so
so viel.
schön und so wichtig, was du da sagst. Ich habe eine Gänsehaut. Weil genau das auch, und da sind wir echt zwei Lichtmenschen, die an derselben Front kämpfen, sage ich jetzt mal. Und ich finde es auch abgesehen davon wunderbar, dass wir in diesen Podcast-Zeiten leben, wo wir keine Konkurrenz empfinden, sondern uns gegenseitig supporten und die Türen öffnen, weil es so wichtig ist, dass dieses Wissen in die Welt getragen wird und dass die Menschen das verstehen. Und gerade das, was du gerade ansprichst mit dem Thema, ein Mitgefühl für die eigene Biografie zu entwickeln. Also in kleinen Schritten wirklich zu begreifen. Und für mich ist das eine andere Ebene als verstehen. Also dieses Kognitive, wo ja viele auch dann lange drin hängen und sagen, ja, ich habe das alles schon verstanden, aber wie bringe ich es in die Umsetzung? Und nach zu begreifen, was wir eigentlich als Kinder durchgestanden haben und was wir überlebt haben und was für ein Wunder es ist, dass wir noch da sind und dass auch diese, bei der Essthematik zu bleiben, auch das Essen, das natürlich in der Gegenwart viel Leid verursachen kann. I know that. Ich weiß das. Aber zu begreifen, welche Intelligenz eigentlich dahinter steckt. Und das ist eben, wie du das so schön formuliert hast mit deinem tollen Buch, dass es eigentlich in uns noch ein Kind gibt, das satt werden will, und zwar auf einer ganz anderen Ebene, das eigentlich etwas ganz anderes bräuchte, nämlich unsere Zuwendung und unser Wohlwollen und Sicherheit, also diese Sicherheit, die es damals vielleicht nicht gegeben hat. Das zu begreifen, ist ein riesen Game Changer.
Ja, total. Und ich finde an der Stelle eben auch wichtig, weil ich mache oft die Erfahrung, das kenne ich auch von mir persönlich, auch wieder in beide Richtungen, dass dieser Begriff Trauma ja für viele gleichbedeutend ist mit, okay, ich mache meinen Eltern jetzt irgendwie einen Vorwurf oder ich will die Schuld abweisen oder ne, die Verantwortung abgeben. Also erlebst du das auch oder hast du das selber auch erlebt?
Also ich war schon 4 Jahre in Traumatherapie und dachte immer noch, ich bin nicht traumatisiert. Das ist übrigens auch ein ganz wesentlicher Aspekt bei Komplextrauma, wenn das, was wir erfahren haben, sehr diffus ist. Also ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn wir zum Beispiel als Kind körperliche Gewalt erfahren, dann kann damit sofort jeder etwas anfangen. Ja, dann ist klar, ein Kind zu schlagen ist ein absolutes No-Go. Das glaube ich, dass das ein Trauma ist. Aber wenn du sagst, weißt du, ich habe emotionale Gewalt erfahren oder ich bin emotional missbraucht worden, weil wir verdrehte Rollen zu Hause hatten und meine Mutter hat eher ihre seelischen Bedürfnisse an mir befriedigt, anstatt für mich da zu sein, dann gucken dich die Menschen oft an und sagen, ja und? Also wo ist das Problem? Ja, meine Mutter auch gemacht. Und jetzt, wo ist das Problem? So, und man darf aber verstehen, dass auch das Relativieren des eigenen Leides oder das Bagatellisieren der Handlungen der Eltern natürlich auch eine Schutzfunktion ist. Ja, das ist auch zu würdigen. Und diese Frage nach der Schuld oder der Verantwortung ist natürlich ein Thema, das wahrscheinlich jeden Menschen auf dem Weg an der einen oder anderen Stelle mal beschäftigt. Aber für mich persönlich, und das ist nur meine ganz persönliche Sichtweise, und das war natürlich auch ein Prozess, weil ich unbewusst meinen Eltern sicherlich eine Zeit lang die Schuld gegeben habe. Und das finde ich auch zutiefst menschlich. Und aber im Laufe der Zeit habe ich ein anderes Verständnis dafür entwickelt, weil ich nach und nach verstanden habe, was meine Eltern eigentlich als Kinder so mitbekommen haben. Und dass es eigentlich gar nicht möglich war, zu der Zeit, in der sie gelebt haben, mein Vater geboren 1940, meine Mutter 45, also beide noch im Krieg. Ich sage es mal ganz umgangssprachlich, sie mussten es an die Wand fahren. Also bei dem, was sie als Kinder erlebt haben, meine Mutter schreibt ja auch in dem Buch ein Kapitel, schwerst gezüchtigt worden körperlich mit unvorstellbaren Methoden für uns heute, und es ist nicht lange her. Und dennoch gleichzeitig war es wichtig für mich, und ich hoffe, dass ich das auch im Buch ganz gut vermitteln konnte, dass trotzdem die Wunden meiner Eltern nicht mehr wiegen als meine eigenen.
Ja, danke. Ja.
Und das war für mich, ein wichtiger Prozess, dass meine Mutter durch das, was sie in dem Buch geschrieben hat, zum allerersten Mal meine Wunden anerkannt hat. Weil ihre waren immer sichtbar und es ging immer nur um ihr Trauma. Aber es ging nie an keiner Stelle darum, was wir als Kinder mitbekommen haben.
Ja. Durch ihr
Und
Traum. Ja.
durch ihr Trauma.
Ja.
Insofern, das ist eine sehr komplexe Debatte, wo die Schuld angefangen hat oder wer den ersten Stein geworfen hat, wenn wir mal im biblischen Zusammenhang bleiben wollen. Für mich ist diese Schuldfrage nicht so wichtig und gleichzeitig hätten meine Eltern die Verantwortung übernehmen müssen und das haben sie aber nicht getan, weil sie nicht konnten, weil es nicht die Zeit war. Ich weiß es nicht. Es hat irgendwann für mich hat es nirgendwo hingeführt. Und gleichzeitig war es aber auch nicht meine Schuld, was mir passiert ist als Kind, aber es lag in meiner Verantwortung, mich darum zu kümmern. Und
Als Erwachsene dann,
als erwachsene
ne?
Frau, ganz
Nicht,
genau.
nicht als Kind. Weil ich glaube, das ist eben so wichtig. Deswegen bin ich dir auch super dankbar, gerade dass du das ansprichst und auch, wie ich finde, ganz ja, gut veranschaulichst, ne? Dass das eine mit dem anderen nicht zu tun hat, weil also als Erwachsene tendieren wir dazu, dann zu
Ja.
relativieren. Weil wir verstehen, ja, also das konnte ja auch gar nicht anders sein und wir haben ja auch Mitgefühl mit unseren Eltern, wir lieben ja auch unsere Eltern und wir können auch ganz viele Dinge als erwachsener Mensch nachvollziehen und uns vielleicht auch reinversetzen und überlegen, na, wahrscheinlich hätte ich es damals auch nicht besser gemacht, weil er hätte gar keine andere Wahl gehabt damals. Also das Verständnis zu haben, das ist das eine, aber das macht ja nicht weg,
Genau.
was das mit uns als Kind gemacht hat, weil als Kind können wir das alles nicht in Relation setzen, sondern da machen wir einfach nur die Erfahrung und die prägt uns. Und das ist, glaube ich, so wichtig, da auch zu unterscheiden und deswegen eben, wie du auch gerade gesagt hast, das nicht zu bagatellisieren, das eigene Leid, das eigene Trauma, nur weil wir als Erwachsener Verständnis für die Situation unserer Eltern damals hatten. Ja.
Ja, das finde ich tatsächlich, da mag ich nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen, weil das begegnet mir ganz, ganz viel. Allerdings nicht bei Menschen, die schon angefangen haben, sich mit Trauma zu beschäftigen. Aber bei denen, die noch nicht sich getraut haben, hinzuschauen, da begegnet mir das sehr häufig. Dieses, meine Eltern hatten es so schwer als Kinder und sie haben ja ihr Bestes gegeben. Und das mag alles sein. Ich will das überhaupt nicht, ich will auch das nicht relativieren. Aber solange wir in dieser Haltung bleiben, man spricht da in der Psychotraumatologie, und ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber ich kann es nicht vermeiden an der Stelle, da ist noch eine unbewusste Täterloyalität. Also eine Loyalität, die etwas sehr Kindliches ist, weil wir müssen als Kinder unseren Eltern gegenüber loyal sein. Und etwas, was die Eltern schützt, aber was auf die eigenen Kosten geht. Weil es ist nicht nur wichtig, dass das Leid der Eltern, finde ich, anzuerkennen, sondern vor allem auf dem eigenen Heilungsweg, weil die Eltern haben systemisch ihr Zeug alleine aufzuräumen. So, das ist
Ja.
ihre Geschichte, das ist ihr Trauma. Und irgendwann kommt der Punkt, und das ist ja auch genau das, wo es nicht so einfach mal eben über Nacht hingeht, wo wir anerkennen dürfen, was wir als Kinder mitgemacht haben und was wir als Kinder erleiden mussten oder erfahren mussten und das auch betrauern
Ja,
und darüber traurig sein, weil es ist angemessen, darüber traurig zu sein.
total. Und eben dieses Mitgefühl auch zu entwickeln. Und vielleicht auch an der Stelle, es ist auch zum Beispiel gerade so, wenn wir vernachlässigt wurden, zum Beispiel emotional, also wenn wir irgendwo einen Mangel erfahren haben, dann auch unsere Eltern zu idealisieren.
Ja.
Idealisierung findet eigentlich immer da statt, wo irgendwas fehlt, weil wir es uns dann in Gedanken, na, jetzt mal so ganz salopp gesprochen, aufbauschen müssen, ne?
Ja.
Und Dadurch ist ja ganz oft eben am Anfang, wenn man diesen Weg geht, auch dieser Schutz noch ganz groß, weil wir haben ein ganz anderes Bild von unseren Eltern entwickelt, aber weil wir es mussten sozusagen, weil wir es uns schönreden mussten, weil irgendwo was gefehlt hat. Und ich finde, das ist auch was, wo man auch als Erwachsener oder immer auch in seinen aktuellen Beziehungen mal schauen kann, wen idealisiert man oder von
Ja, das
wem.
wiederholt sich halt, ne? Also
Ja,
viele machen
genau.
das in den Beziehungen dann weiter, ja.
Genau, also aber auch bei Freunden oder ne, irgendwo, und das ist meistens in Beziehungen, wenn wir da ganz ehrlich hingucken, wo irgendwas fehlt. Da fangen wir an, das dann selber auszufüllen mit den Gedanken, die wir uns daraus machen. Und genauso bin ich auch immer ganz vorsichtig, wenn ich merke, ich werde idealisiert, weil dann denke ich auch immer, okay, wo gebe ich da gerade nicht genug oder wo sorge ich bei dem anderen für dieses Mangelgefühl, dass er mich jetzt so aufwerten muss sozusagen und mich gar nicht mehr auf Augenhöhe sieht. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, was unsere Eltern angeht, da auch diese Idealisierungsbrille irgendwann mal abzuziehen, da ehrlich einfach hinzugucken. Deswegen müssen wir jetzt nicht die Verurteilungs- oder die Schuldbrille anziehen, aber einfach das ganz realistisch mal zu versuchen, zu betrachten, um eben ein besseres Verständnis für unsere eigene Situation im Hier und Heute und auch damals als Kind, zu bekommen.
Ja, die Wahrheit anzuerkennen, ne? Auf eine Art.
Und es ist ja, du hast ja auch gerade davon gesprochen und du sprichst auch in deinem Buch darüber, dass deine Mutter unter Depressionen gelitten hat. Und das hast du eben auch als Beispiel auch genannt, ne? Wenn ein Elternteil psychisch krank ist, viel Aufmerksamkeit braucht deswegen. Ne? Und das sind ja alles so Dinge, das natürlich hast du dich wahrscheinlich, oder das kannst du uns erzählen, wie hast du dich als Kind in Bezug zu deiner Mutter gefühlt oder auch mit dieser Krankheit gefühlt? Was hat das in dir ausgelöst?
Ich hatte Angst um meine Mutter und ich hatte Angst vor meiner Mutter. Ich hatte Angst um meine Mutter, weil sie im Zuge dieser Depressionen einfach, die kam immer so schubweise und mit den Depressionen kam der Alkohol und Alkohol macht einfach gar nichts besser, wirklich gar nichts. Und er machte natürlich auch aus ihr einen Menschen, der nicht mehr viel mit der Person zu tun hatte, die ich gerne als Mutter gehabt hätte und die sie in Momenten auch war. Also wenn sie Phasen hatte, in denen ihr Nervensystem in einem einigermaßen gut regulierten Zustand war, dann war sie ein total herzlicher und lustiger und liebevoller Mensch. Aber das konnte halt einfach von heute auf morgen kippen, innerhalb von Stunden. Und diese Unberechenbarkeit ist etwas, was auch für Kinder und für mich wirklich eine absolute Katastrophe ist. Also im Grunde genommen nie zu wissen, wenn man aus der Schule kommt, wen finde ich da jetzt eigentlich zu Hause vor? Das war die Angst vor meiner Mutter. Und die Angst um meine Mutter war natürlich damit verhaftet, dass dieses Thema Suizid immer im Raum stand. Und man nie richtig wusste, ob sie Tabletten genommen hat oder ob sie verschwunden ist oder also diese Kombination, die hat es schon ganz schön in sich gehabt. Und hinzu kam eben auch noch ein Vater, der auf seine Art total unberechenbar war. Also extrem cholerisch, auch von einer Sekunde auf die andere, gerade wenn es, da haben wir wieder den Bogen zum Essen. Ehrlich gesagt, das fällt mir jetzt erst ein, wenn ich so mit dir darüber spreche, dass da ja auch eine Verbindung zum Essen war, weil nämlich diese cholerischen Anfälle von ihm eigentlich hauptsächlich am Esstisch stattfanden. Also, wenn er sich einbildete, dass ich komische Geräusche machte beim Essen oder schmatzte oder, aber ich war 6, ne? Also, oder 7, ich war einfach ein Kind. Da konnte er verbal ganz schön zuschlagen. Und auch das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wer sich mit dem Thema Trauma noch nicht befasst hat. Es macht für unser Gehirn keinen großen Unterschied, ob wir körperlich geschlagen werden oder verbal. Also der Angriff auf uns ist gleichermaßen, kann traumatisierend sein und ist gleichermaßen erschütternd und wirklich entsetzlich. Und von diesen Situationen gab es unzählige. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel für, ja, das hat mein Vater auch gemacht, das war ja normal.
Total,
Und es mag sein, dass es zu dieser Zeit als normal galt, aber es ist nicht das, was wir als Kinder brauchen. Und deswegen ist es auf dieser Ebene alles andere als normal. Es ist das Gegenteil von normal.
Ja, und führt auch nicht zu einem normal, sag ich mal,
Ganz
normalen
genau.
Entwicklung.
Ganz
Ja.
genau. Es stört uns in unserer Entwicklung, weil klar, wenn wir als Kinder, ich habe mal einen Freund gehabt und der erzählte mir, und das war total interessant, auch zu beobachten, wie darüber heute innerhalb der Familie noch gelacht wird, wenn dann erzählt wird, dass der Vater, wenn der einen schlechten Tag gehabt hat, in Anführungsstrichen, dass der dann am Abendtisch mit seinen Kindern 5 und 3 Jahre alt plötzlich mit seinen fast 2 Meter und 120 Kilo aufspringt und die Tischdecke samt Essen vom Tisch reißt. So, ja, Mai, so war er halt, haha. Aber jetzt versetzen wir uns mal kurz in die Lage eines 3-jährigen Kindes. Wie muss das wohl für ein Kind gewesen sein?
Und
Und
allein auch
Kind.
das, was du gerade erzählt hast, dieses ich habe Geschmatz, also anscheinend Geschmatz oder irgendwelche
Ja.
Geräusche gemacht, die ihn gestört hat. Und selbst wenn er nicht cholerisch gewesen wäre, sondern einfach nur Anmerkungen gemacht hat, ist es ja,
Ja.
selbst dann ist das ja ein ständiges Suggerieren. Mit dir stimmt was nicht, du bist irgendwie falsch.
Ja,
Ja,
und
und
das
allein das würde
beobachtet
schon,
werden.
ja, genau, und das alleine würde auch schon reichen, um da
Ja.
irgendwie zumindest ein leichtes Trauma zu entwickeln, wenn das einem ständig widerfährt und wenn das dann noch ja, mit einer Lautstärke oder einer Aggressivität, kann man sich ja vorstellen, ja, was das einfach mit einem Kind auch macht. Und deswegen ist das so wichtig, da auch hinzuschauen. Und wie, wenn wir nochmal auch das Essen noch mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, du hast oft heimlich dann auch gegessen. Also wie können wir uns das vorstellen, wie du dann damals da also vorgegangen bist?
Also meine Zeit war vor allem der Mittag und der Nachmittag, weil dann waren meine Eltern im Büro. Und ich war einfach viel alleine dann in der Wohnung und die Zeit habe ich genutzt, um zu essen. Und ich bin bis heute überhaupt nicht geprimed auf süß. Ich mache mir nichts Süßes, sondern das, was meine Neurotransmitter in helle Aufregung versetzt, ist so alles fettig, salzige. Also ich war immer eher so die Pizza, Burger, Fast Food. Da bin ich auch bis heute, ne? Also das neuronale Netzwerk ist schon noch da. Also die Prägung ist noch da. Das hat mich als Kind unheimlich beruhigt. Oder ich bin auch mal abends und da ist dann mein Vater auch dazwischen gegrätscht. Da gab es auch ganz viele unschöne Szenen. Ich bin abends öfter dann noch, wenn mein Vater vorm Fernseher saß im Wohnzimmer mit dem Rücken praktisch zum Durchgang zur Küche, bin ich abends aus meinem Zimmer immer noch irgendwie in die Küche geschlichen und habe mir eine Scheibe Wurst oder ein Stück Käse aus dem Kühlschrank geholt. Und der Ablauf war immer der gleiche. Da merke ich auch sofort, da reagiert der Körper drauf mit Herzklopfen. Ich bin natürlich auf Zehenspitzen gegangen und war dann am Kühlschrank und dann höre ich, wie im Wohnzimmer der Fernseher leise gemacht wird. Das heißt, mein Vater lauscht, ob er etwas hört. Und dann höre ich, wie der Sessel zurückgeschoben wird. Ich höre seine Füße auf dem Boden, wie er stampft vom Wohnzimmer in die Küche, wo ich am Kühlschrank stehe. Und er reißt die Küchentür auf und macht das Licht an und bellt mich von oben an. Was machst du da? Und diese Momente, wo du wirklich als Kind in den Freeze gehst, also komplett erstarrst vor Angst und Entsetzen, da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Da, ja, das sind so die Momente, in denen, wenn es heftig genug ist und es oft genug stattfindet, Trauma passiert.
Ja, und du hast ja gerade auch gesagt, dass das bis heute, ne, die Konditionierung auch noch da ist, aber also oder du hast ja irgendwann mal erkannt,
Ja.
sozusagen, was so dahinter steckt
Ja,
und hast
es
dich dann
gibt ein Happy
wahrscheinlich.
End.
Genau. Wie kann es ein Happy End geben?
Ich finde, dass Traumaheilung, und diesen Weg beschreibe ich auch in dem Buch, Traumaheilung ist, ich weiß, die Platte ist alt, aber ich muss sie einfach immer wieder auflegen. Traumaheilung ist eine sehr komplexe Angelegenheit und etwas sehr Individuelles. In Bezug auf das Essen kam ich irgendwann an den Punkt, und über diese Szene schreibe ich auch in dem Buch, als ich nämlich meiner Scham begegnete in einem Urlaub in Thailand. Heilung geschah, als ich realisierte, und vielleicht muss ich die Geschichte dazu kurz erzählen, das macht es ein bisschen greifbarer. Als ich realisierte, wie ich mich als Kind gefühlt hatte und wie sehr ich mich geschämt habe und wie schrecklich das war, dieser Selbsthass. Und es gab eine Situation in Thailand im Jahr 2018 oder 19, wo ich alleine nach Thailand geflogen bin, und es war der erste Tag, ich war auf Phuket. Und es war der erste Tag, und für mich war dieser Moment, am Strand mich auszuziehen und mich einzucremen, von jeher ein absoluter Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Also mich ausgezogen zu zeigen. Und ich bin also an diesem Strand von Phuket, und es hat, wer schon mal in Thailand war, du weißt das, Julia, die Luftfeuchtigkeit liegt bei ungefähr gefühlten 186%. Es ist unerträglich heiß, schon 9 Uhr morgens. Meine ganze Haut ist weiß, weil ich komme aus dem deutschen Winter. Am Strand liegen gefühlt nur Strandschönheiten, und ich muss mich ausziehen. Und in meinem Körper tobt der Krieg. In meinem Kopf tobt der Krieg, und mein Nervensystem ist komplett in der Übererregung, und in meinem Kopf rasen die Stimmen. Du bist fett und du bist hässlich und alle starren dich an und du bist eklig und der Schweiß läuft und vermischt sich mit der Sonnenmilch und mit dem Sand, und es sind wirklich 10 Minuten der blanke Horror für mich. Aber ich bin in diesem Programm, weil ich es gar nicht anders kenne. Es war immer so. Und irgendwann ist diese Tortur vorbei. Ich bin eingecremt und ich ziehe die Liege in den Schatten, um mich zu beruhigen. Und lege mich ab, und in dem Moment wird mir bewusst, und ich kann dir nicht sagen, warum, das ist so ein bisschen das Gemeine an diesem Trauma-Release, wenn dann so diese Dinge ins volle Bewusstsein kommen mit dem dazugehörigen Gefühl. Und in dem Moment wird mir klar, wie lange Jahre meines Lebens ich mich schon so fühle. Und ich breche in Tränen aus. Ich könnte auch jetzt sofort, ich merke das total, wie der Körper reagiert. Ich breche in Tränen aus und ich weine minutenlang, und zwar um mich. Weil es mir einfach, oh, fasst mich voll an, merke ich. Ich weine um mich, weil es mir so leid tut für mich und für dieses Kind, das ich mal war, dass ich mich so oft und schon so lange so fühle. Und da ist ein Perspektivenwechsel drin. Das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Ich weinte nicht aus Selbstmitleid, sondern ich betrauerte meine eigene Traumafolge und alles, was damit verknüpft war. Und in diesem Moment, ich war so ganz abseits von allen anderen am Strand und habe die Tränen einfach kommen lassen, habe geweint und geweint und geweint. Und habe so, ich weiß nicht, ob ich es laut gesagt habe oder ob ich es gedacht habe, ich habe zu diesem Mädchen, es gibt so ein Bild von mir, ich glaube, da war ich 9. Da liege ich in so einem Speedo-Badeanzug mit einem weißen und einem weinroten Streifen, liege ich in Dänemark am Strand, im Sand, und man sieht einfach schon, da entsteht ein pummeliges Kind. Und dieses Foto erscheint vor meinem inneren Auge, und ich richte wirklich an dieses Kind: Nie wieder erlaube ich, dass du dich so fühlst. Es tut mir so leid, und es tut mir einfach so, so leid. Und ich glaube, was in dem Moment passiert ist, ist, dass ich habe das anerkannt. Also anstatt gegen dieses Mädchen zu kämpfen und zu hungern, und noch mehr zu hungern und noch mehr Sport zu machen und wieder zuzunehmen und mich zu hassen dafür und mich zu verachten und dann noch härter abzunehmen. Erstmal überhaupt diesem Kind zu sagen: Es tut mir einfach so leid, was für eine Tortur. Und damit hört es jetzt auf. Und das ist nur ein Puzzlestein gewesen, weil es gab natürlich noch viele, viele andere Emotionen, die ich abgespalten hatte, nicht nur die Scham. Aber das war ein wesentlicher Puzzleteil und ein sehr bewegender Moment tatsächlich. Und seitdem treffe ich auch immer wieder für dieses kleine Mädchen, nehmen wir mal das Beispiel Pommes mit Mayo. Pommes mit Mayo ist ein absolutes Soul Food für mich gewesen und ist es bis heute. Ich liebe Pommes mit Mayo. Und manchmal gibt es Tage, da meldet sich dieses kleine Mädchen in mir und es möchte Pommes mit Mayo essen. Und dann sage ich, weißt du was? Heute essen wir Pommes mit Mayo. Niemand stirbt daran. Dafür gibt es keine Schelte und keine Verurteilung, sondern ich erlaube mir das jetzt, weil ich festgestellt habe für mich, dass alle Dogmen, alle harten Auflagen, alle Verbote, die ich mir selber auferlegt habe, zu gar nichts geführt haben. Und dennoch ist es meine Aufgabe, jetzt sind wir wieder beim Thema Verantwortung, auch heute aus einer Metaebene heraus als erwachsene Frau auch immer wieder eine gute Entscheidung für mein ganzes inneres System zu treffen und auch für meine ganzen inneren Kindanteile. Das heißt, wenn jetzt das kleine Mädchen sich meldet, ist ja ein Satz, den Beyoncé mal gesagt hat in einem Interview, ne? In mir gibt es ein kleines, dickes Mädchen. Da muss ich oft dran denken. Also wenn sich dieses kleine Mädchen in mir meldet und sagt, oh, ich hätte heute so gern Fritten mit Mayo. Diesem Mädchen auch zu sagen, weißt du was, heute kriegst du Fritten mit Mayo. Aber nicht so wie früher, weil dann würde ich wieder ganz andere Teile in mir ausschließen, nur noch dieses Mädchen die Entscheidung treffen zu lassen und ab jetzt nur noch Fritten mit Mayo zu essen. Ich hoffe, dass ich das gut rüberbringen kann, wie ich das meine. Also am Ende geht es ja darum, dass wir aus einem Bewusstsein heraus, dass wir unsere eigenen Verhaltensmuster bewusst werden. Und wenn sich dieses Verhaltensmuster meldet, eine bewusste Entscheidung zu treffen, nämlich, nee, wir haben gestern Abend gab es schon Pizza und heute gibt es keine Pommes. So. Also sprich, ein
Ja,
gutes
oder eben auch
Gleichgewicht.
total und oder eben auch zu fragen, ne, was diese Pommes mit Mayo sind ja auch mit irgendwas assoziiert. Ne?
Was
Also,
war vorher? Genau.
ja, oder was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter vielleicht? Ne? Manchmal ist es einfach, man hat halt einfach Lust auf Pommes mit Mayo und das darf man ja auch haben.
Ja,
Und
genau.
das darf man sich ja auch ab und zu gönnen, aber oft ist es vielleicht eben auch die Frage, was, also welches Gefühl verbinde ich damit und was
Ja.
bräuchte ich eigentlich gerade wirklich, um dieses Gefühl zu erreichen? Ne? Weil vielleicht fühle ich mich gerade einsam oder ich fühle mich unsicher und es würde mir vielleicht viel mehr helfen, gerade mit einer guten Freundin oder meinem Partner über meine Unsicherheit zu sprechen oder über meine Ängste zu sprechen. Oder vielleicht brauche ich einfach gerade eine Umarmung oder
Ja.
die Decke über den Kopf zu machen und gerade mal gar nichts irgendwie mitzubekommen oder was auch immer es ist in dem Moment ist. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass man dann wirklich auch zuhört, auch diesem kleinen Mädchen, von dem du sprichst, weil das hat ja damals ja sich die Pommes und Mayo geholt, weil sie ganz viele andere Dinge nicht bekommen hat und hat
Ganz genau. Ja.
darüber ja diese Gefühle ins Leben geholt. Und ich glaube, das dürfen wir an der Stelle immer ja einfach nochmal hinterfragen und eben, und deswegen heißt es nicht, dass man nie wieder Pommes mit Mayo essen
Das
darf
wäre ja
oder
schrecklich.
sollte. Ja, finde ich
Ja.
auch schrecklich und wahrscheinlich alle schrecklich, die hier zuhören, aber
Und
eben.
ich finde übrigens auch auf beiden Seiten. Also ich merke immer, ich habe jetzt lange nicht gefastet, aber ich habe eine Zeit lang immer mal wieder gefastet, so ein bis zweimal im Jahr, einfach um den Darm zu entlasten. Und auch da versuche ich wach zu sein, wenn ich merke, in mir kommt so ein ganz, ganz dringender Drang, ich sollte mal wieder fasten, dann kann das auch eine Kompensation sein, auf irgendeine Art und Weise Kontrolle herzustellen. Also
Ja.
ich habe irgendwie, und da, das ist so die Einladung an alle, die uns hier zuhören, wie du schon sagst, ist ja die Essenz deiner Arbeit auch, immer wieder herauszufinden, was ist da drunter? Also
Ja.
ist es wirklich nur, um den Darm zu entlasten? Oder hast du gerade das Gefühl, bei mir kann es zum Beispiel auch sein, dass dieser Impuls zu fasten wie auch so eine unbewusste Bestrafung ist, weil ich vielleicht in der Woche vorher mit meinem Freund irgendwo im Urlaub war und wir haben für unsere Verhältnisse mehr gegessen als sonst oder ein paar Mal auch drüber gegessen. Das passiert mir heute eigentlich nicht mehr. Das ist mir früher sehr, sehr oft passiert, aber heute eigentlich nicht mehr, weil ich durch das Gefühl zum Körper gelernt habe, Sättigung wahrzunehmen. Das habe ich auch lange Zeit nicht empfunden. Und genau, da einfach immer zu forschen, okay, ist es wirklich nur, um den Darm zu entlassen oder bestrafst du dich durch das Hungern wieder, weil du davor ein paar Tage über die Stränge geschlagen hast?
Ja, Und dann würdest du ja auch nichts anderes machen als deine Eltern, die dich dann bestraft haben, ne, weil du
Ja, genau.
über die Stränge geschlagen hast und das eben, ja, und da, aber was es dafür braucht, ist einfach eine Selbstreflexion und
Total.
ständige Achtsamkeit den eigenen Gefühlen gegenüber. Ne? Und natürlich können wir auch in dem Sinne nicht immer alles richtig dann machen. Aber
Nee.
es ist ja, also es ist ja schon so viel getan, wenn wir uns überhaupt reflektieren und wir versuchen, da hinzuschauen und versuchen, unsere Verhaltensweisen einfach zu hinterfragen und das eben nicht auf eine verurteilende Art und Weise, sondern auf eine liebevolle Art und Weise. Ne? Damit, ja, ist, glaube ich, schon so viel mehr Lebensqualität gesichert, wenn
Ja.
wir da so einfach mit uns umgehen. Und ja, finde das, ich glaube, wir könnten einen 5-Stunden-Podcast machen.
Vermutlich.
Wirklich. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal Teil 2, weil ich glaube, da wir könnten noch viel, viel mehr Dinge besprechen, die auch wirklich wichtig sind und raus sollten. Aber ja, für heute bedanke ich mich einfach schon mal wirklich von ganzem Herzen, auch dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich kann mir auch vorstellen, deine Mutter lebt ja noch, dass das auch gar nicht so einfach war, dann über, ne, weil du ja deine persönliche Geschichte da auch teilst. Und das stelle ich mir auch, also finde ich extrem mutig und stark und eben gleichermaßen eben auch wichtig, dass wir persönliche Erfahrungen auch teilen, weil ich finde immer, da bekommt man den leichtesten Zugang zu diesen
Ja.
Themen. Sich eben in jemand anders auch reinversetzen kann oder sich in jemand anderen oder in der Geschichte von jemand anderen wiederfindet. Und deswegen vielen, vielen Dank auch für dein Buch. Sag auch gleich gerne nochmal, wie es heißt und wo wir es finden, wo wir
Sehr
dich
gerne.
finden.
Ja, also ich danke dir, liebe Julia, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast und dass wir verbunden sind für deine tolle Arbeit, weil da sprichst du mir natürlich auch voll aus dem Herzen. Und natürlich jederzeit sehr gerne eine Wiederholung. Und das Buch heißt Wie ich wurde, der Weg meiner Traumaheilung. Das ist ein persönlicher Erfahrungsbericht, der sehr mutmachend sein soll und sehr zuversichtsspendend. Und genau, ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir und ich mache den Link zum Buch und auch zu deinem Podcast Get Happy auch nochmal in die Shownotes zu deinem Instagram, damit alle, die mehr über dich und deine Geschichte auch erfahren möchten. Du coachst ja auch selber, vielleicht magst du auch noch kurz was dazu noch sagen, was du da genau anbietest.
Also ich begleite Menschen im Grunde genommen mit diesem traumainformierten Wissen im Hintergrund, weil man da einfach ein bisschen immer den Fuß vom Gas nehmen darf und versuche Menschen, genau wie du, Wohlwollen und Selbstmitgefühl beizubringen und sie einzuladen, sich selber öfter mal in den Arm zu nehmen und die Keule, die wir alle gegen uns jeden Tag auf so eine erbarmungslose Art und Weise rausholen, immer häufiger beiseite zu legen, weil ich glaube, das wäre ein wichtiger Schlüssel in der Zeit, in der wir gerade leben, die Keulen beiseite zu legen.
Definitiv.
Ja.
Gutes Schlusswort. Danke dir, Kathi.
Vielen Dank.
Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Kathi für dich mitnehmen konntest. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell einfach auch dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder ihn einfach auch an Menschen weiterempfiehlst, die hier vielleicht auch richtig sind. Genau. Und dann nochmal der kleine Reminder: Am 29.11. um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in 4 Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich anmeldest und dabei bist. Den Link dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für dich. Oder auch bei Instagram über den Link in der Bio. Da wirst du auch dorthin geleitet. Und wie gesagt, haben wir ein neues Story-Format, die Daily Shine Wunderwoche. Deswegen lohnt sich sowieso mal bei Instagram vorbeizuschauen. Und dort findest du mich, wie gesagt, unter julia-scheincoaching. Genau, dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich dir wie jede Woche wieder eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll darauf, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Mach's gut, bis dann, deine Julia.